wenn man das im Kopf hat, dann bringt der Wolf auch ökonomisch mehr, als er kostet. Nicht? Die paar tausend Schafe, die im Jahr in Mitteleuropa an den Wolf gehen, sind natürlich ein paar tausend Schafe zu viel. Aber wenn man nur das im Kopf hat, das ist komplett daneben. Nicht? Wenn man die anderen Ökosystemleistungen von Wölfen oder anderen Beutegreifern rechnet, dann sind die eher im ökonomischen Plus, nicht nur im ökologischen.
Dann lassen wir uns doch helfen von den Wölfen, von den großen Beutegreifern.
Sage ich doch. Ja.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Es wird Zeit für eine neue Folge vom Wolfspodcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Tja, der Wolfssommer 2026, der wird nicht spurlos an uns und vor allem nicht an den Wölfen vorübergehen. Politisch hat die Jagd auf Wölfe begonnen, juristisch und faktisch ist aber alles wie immer. Und das, was dazwischen liegt, das macht mir große Sorge, ehrlich gesagt. Diese Flut an Falschinformationen und die Selbstverständlichkeit, mit der Interessensverbände darauf bestehen. Es wird also mal wieder Zeit für ein intensives Gespräch über die Basics in Sachen Wolf, gerade jetzt und auch für alle, die neu dazugekommen sind und die sich erstmal orientieren wollen. Und deshalb habe ich mir heute wieder den berühmten österreichischen Biologen und Verhaltensforscher Professor Kurt Kottraschall eingeladen. Er hat jahrzehntelang zum Thema Wolf und Mensch geforscht und viele Bücher dazu geschrieben. Kurt, herzlich willkommen zum dritten Mal im Wolfspodcast.
Ja, schönen guten Tag. Vorsicht vor allem, was Berühmtes, möchte ich nur voransetzen, ja.
Alles klar. Okay, Message angekommen. Kurt, wo verbringst du diesen Sommer?
Also wir sind zu Hause geblieben, das heißt im Salzkammergut, wo es genauso heiß ist wie im restlichen Europa, aber im Garten ist ein Schwimmteich, der nicht wärmer wird wie 26 Grad und das Haus wird mittels Klimaanlage gekühlt, die sozusagen den Überschussstrom unserer PV-Anlage verwertet. Also es ist sehr angenehm. Und eigentlich sozusagen bin ich zerrissen zwischen Wetter genießen und das doch ziemlich bedrohlich fühlen, weil das Salzkammergut, also der nördliche Alpenrand, war bekannt dafür, dass Juli, August sozusagen Regenzeit ist mit viel Schnürlregen. Und wir hatten da, glaube ich, seit 2 Monaten überhaupt keinen Tropfen. Also das ist vollkommen ungewöhnlich. Ja.
Das klingt bedrohlich, aber ihr scheint damit gut zurechtzukommen. Wie sieht das dann mit den Wölfen aus? Kommen die mit diesen Temperaturen und auch mit der Trockenheit klar? Weiß man da was drüber?
Ja, die armen Wölfe, nicht? Im Gegensatz zu uns Savannen entstandene Menschen, die Haare am Kopf haben, aber sonst Schweißdrüsen am Körper und daher 30 bis 40 Grad aushalten und sich sogar aktiv bewegen, haben Wölfe das nicht, weil sie relativ weit nördlich entstanden sind. Also alles, was über 10 bis 15 Grad hat, ist für einen Wolf eine Schweinerei. Also ich kann mir lebhaft vorstellen, dass die meisten Wölfe da draußen jetzt zumindest untertags irgendwo im Gebüsch liegen, in Resten von feuchten Kuhlen und da versuchen, den Tag zu überstehen. Mhm. Wahrscheinlich wird's, ich habe keine Zahlen dazu, aber ich stelle mir vor, dass es im Moment während des Hitzeperiodes ja auch relativ wenige Wolfssichtungen gibt. Erstens, weil die Leute nicht so intensiv draußen herumlaufen und zweitens, weil die Wölfe den Tag vermutlich vermeiden werden.
Wir sind ja jetzt Anfang August, da sind die Welpen von diesem Jahr schon ein paar Monate alt, wahrscheinlich so 12 bis 14 Wochen. Was machen die in dieser Lebensphase den ganzen Tag über? Also jetzt bei Hitze, sagst du, werden die sich wahrscheinlich ruhig verhalten, aber ansonsten sind die auch schon so ein bisschen unterwegs?
Ja, es kommt drauf an. Also je älter sie werden, umso weiter gehen sie vom Bau weg. Sofern es ein Rudel ist, sind irgendwelche Babysitter immer dabei. Und wenn die Welpen gut gesättigt sind, also wenn das Rudel guten Jagderfolg hat, was für mitteleuropäische Rudel eigentlich die Regel ist, dann verschlafen die Welpen genauso den Tag wie die Erwachsenen. Nicht? Gespielt wird dann, wie auch Kinder das so machen, gespielt wird dann vorzugsweise in der Dämmerung. Nicht? Da wird's richtig spannend.
Genau. Und die Eltern spielen immer noch eine sehr zentrale Rolle bei der Versorgung, ne?
Naja, das Rudel. Also Eltern, wir haben immer diesen Primaten-Bias. Nicht? Wir Wir denken immer, die Mutter sei so wichtig. Das ist sie in den ersten Wochen bei Wölfen natürlich schon. Sie gibt Milch, aber sie ist auch kaum im Wurfkessel vorhanden. Und sobald Wolf zweieinhalb bis drei Wochen alt ist, krabbelt aus dem Bau und sozialisiert sich breit mit dem Rudel. Und sozusagen die Gruppe ist dann wesentlich wichtiger wie die Elterntiere.
Das heißt, die großen Geschwister vom letzten Jahr, die bringen dann auch schon mal Futter mit, ne? Die kümmern sich ja auch dann
natürlich.
Um die Kleinen.
Das machen ja auch noch viele Hunde, ne? So, wenn der Welpe so im Maul bettelt und im Maulwinkel anstupst, dann wird Futter vorgewürgt und so werden die größeren Welpen dann auch ernährt, ne? Also das ist so meistens eine ziemlich üppige Ernährung. Also die älteren Wölfe können gar nicht anders, als Futter vorzuwürgen, wenn die Welpen das so wollen. Ne?
Das ist irgendwie faszinierend zu sehen, wie so ein Wolfsrudel funktioniert und wie viele Tiere daran beteiligt sind. Und ich glaube, die Überlebenschancen von den Welpen sind umso höher, je mehr Wölfe in so einem Rudel, glaube ich, sind und sich kümmern, oder? Und aufpassen auch.
An sich schon, das hängt ganz von den Umständen ab. Das ist eine große Stärke des Rudels, dass man sich gemeinsam um den Nachwuchs kümmert. Allerdings schaffen es auch Paare bzw. sogar alleinstehende Weibchen, Junge großzuziehen, besonders unter Bedingungen, die wir in Mitteleuropa haben, mit sozusagen, wo das nächste Reh meistens nicht weiter weg ist als 100 Meter. Nicht? Also das ist keine große Kunst, unter solchen Bedingungen Junge großzuziehen. Allerdings sind die dann wesentlich gefährdeter. Nicht? Kleine Wolfswelpen sind ja schon gefährdet, von Füchsen erbeutet zu werden. Das heißt, es ist auf jeden Fall von Vorteil und senkt die Mortalität im ersten Jahr, wenn Babysitter anwesend sind.
Ich möchte an dieser Stelle erinnern an die bekannte Wölfin Gloria aus NRW, die ja mutmaßlich nicht mehr lebt oder sehr sicher nicht mehr lebt, die ja mehrere Würfe komplett alleine durchgebracht hat. Allerdings dann ist der Druck auch auf die Mutter natürlich, auf Gloria selbst, natürlich unglaublich groß gewesen. Und sie hat sich dann leider Gottes auch ein bisschen spezialisiert auf Nutztiere, weil das halt einfacher war. Aber die Rüden, die wurden ja jeweils immer weggeschossen, illegal, sodass die wirklich gar nicht anders konnte, als in diesen Überlebensmodus reinzukommen. Ne?
Das ist natürlich tragisch und unterstreicht das, was wir ohnehin wissen, wenn man unkontrolliert einfach in irgendwelche Rudel reinschießt. Dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sich die verbliebenen Tiere und Nutztiere halten und keine guten Traditionen einfahren, sich eben an Wildtiere wie Rehe und Hirsche zu halten.
Das stimmt allerdings. Ja, um Wölfe ranken sich tatsächlich viele Mythen, sehr, sehr hartnäckig. Und du hast ja erst kürzlich wieder darüber auf Facebook geschrieben und einen Vortrag für den Verein Wölfe in Österreich gehalten. In Innsbruck war das, glaube ich. Da ging es auch um diese Mythen. Und einige der Mythen, die nehmen wir uns heute einfach mal vor, um den Leuten so ein bisschen Orientierung zu geben und, sage ich mal, maßgeschneidert Antworten auf viele Fragen, die auf uns so einprasseln. Und dann lass uns auch gleich mit dem ersten Mythos beginnen, der sich hartnäckig hält und immer wieder gerade in den letzten Wochen aufgetischt wird. Sind Wölfe für uns Menschen gefährlich?
Ich wollte noch kurz zu den Mythen sagen, die fallen ja nicht vom Himmel. Ich sage das, weil ich gerade heute eine fertige Masterarbeit eines Studenten der Uni Wien erhalten habe, betreut auch von Leuten vom Österreich-Zentrum, der sich dafür interessiert hat, wie das Bild des Wolfes sozusagen in der Öffentlichkeit ist und wie es zustande kommt. Und dessen Analyse zeigt ganz klar, dass sowohl die Medien als auch Landwirtschaft, Jagd und überhaupt sozusagen öffentliche Personen, sprich Politik, diese Mythen propagieren, nicht so sehr der Mythen wegen und auch nicht so sehr der Schäden wegen, die Wölfe anrichten mögen, sondern weil es sich da um unterschiedliche Sichtweisen und letztlich um einen Kulturkampf handelt. Also Wölfe sind Vehikel, unterschiedliche Weltsichten sozusagen sich darüber auseinanderzusetzen, und das geht hin bis zur Flinte. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Aber zurück zum Mythos, Wölfe seien für Menschen gefährlich. Also ob das ein Mythos ist oder nicht, hängt von den Umständen ab. Ich darf daran erinnern, dass es ja zwei sogenannte NINA-Studien gibt von John Linnell und anderen zusammengestellt. Eine Studie, die kümmert sich darum, die hat sich darum gekümmert, wie, ob es tatsächlich Wolfstote gab in den Jahrhunderten vor uns, sozusagen ab dem 30-jährigen Krieg. Und die zweite Studie hat sich dann angeschaut, wie das in den letzten 20 Jahren war mit Wolfsvorfällen auf der Welt. Also zur historischen Studie, tatsächlich gab es in Europa tausende Wolfstote in jedem Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert, kann man sagen, auf. Was sich hauptsächlich so erklärt, dass es damals noch Tollwut gab. Das macht Wölfe, nicht nur Wölfe, auch Füchse, aber das macht Wölfe besonders gefährlich. Zweitens war in den Wäldern nichts zu essen, die waren im Wesentlichen leergeschossen. Und drittens gab es Kriegswirren und es lagen immer wieder menschliche Leichen in der Gegend rum, was natürlich ein willkommenes, ein gefundenes Fressen sozusagen für Wölfe und Kohlgraben war, was sie nicht gerade sympathischer gemacht hat. Unter heutigen Bedingungen sind Wölfe so gut wie nicht gefährlich. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten in ganz Europa keinen einzigen tödlichen Vorfall. Ich habe etwa vor 3 Wochen sogar eine neue Studie für ein Journal begutachtet. Darum darf ich auch noch nicht sagen, wer das ist, aber ich kann ungefähr sagen, was drinnen steht. Also die Kollegen haben sozusagen alles nachgeforscht, was in den Medien und in den Mitteilungen in Europa über kritische Wolfsannäherungen an Menschen zu finden war. Und sie haben dann von 2012 bis 2020 insgesamt blieben von den vielen Berichten tatsächlich an die 30 Vorfälle über, wo sich Wölfe in einer, kritischen Weise sehr nahe an Menschen genähert haben. Davon gab es, also von diesen 30 Vorfällen gab es auch 4 Bissvorfälle, aber es gab keinen einzigen wirklich Schwerverletzten. Und alle, aber wirklich ausnahmslos, alle diese Vorfälle waren mit Wölfen, die entweder angefüttert wurden oder aber menschennahe aufgezogen und dann nachher wieder ausgelassen. Also unter diesen Umständen verlieren Wölfe die Distanz zum Menschen und dann werden sie gefährlich. Mhm. Allerdings nach 2020, also die letzten 6 Jahre, gab es immer wieder Vorfälle. Das heißt, wir hatten zum Beispiel Vorfälle vom Strand in Kalkidike, von der Veluwe in Schottland, in Holland und auch von einem Strand in Italien. Immer wieder dieselbe Geschichte. Ein Wolf, der durch Anfüttern die Distanz zum Menschen verliert, interessiert sich dann allzu sehr für Menschen, vor allem für Kinder. Und es sind dann vor allem Kinder, die dann zuerst mal gebissen werden. Meistens keine schwerwiegenden Bissvorfälle. Und dann bleibt natürlich nichts anderes über, als diesen Wolf sehr rasch zu entnehmen, also abzuschießen. Aber noch einmal, alle diese Fälle, es gibt keinen einzigen bekannten Vorfall, wo ein nicht angefütterter oder nicht von Menschen aufgezogener Wolf sowas verursacht hätte. Es gibt sogar 2 neuere Studien, internationale Papers von Leuten, die sich angeschaut haben, ob man wirklich auf Wölfe schießen muss, um sie auf Distanz zu halten. In beiden Fällen, und eine dieser Arbeiten ist sogar experimentell gelaufen, durch Vorspielen von Menschenlauten an Wölfe in einem polnischen Park, also Wölfe, die unter gewöhnlichen Umständen nicht beschossen werden, also die eigentlich nicht scheu sein dürften. Und die haben ganz stark darauf reagiert. Und das heißt, man kann das so zusammenfassen, auch nicht beschossene Wölfe behalten ihre natürliche Scheu und Distanz zum Menschen, was allerdings nicht heißt, dass sie nicht manchmal durch ein Dorf laufen oder an Menschen vorbeilaufen, allerdings ohne sich dafür zu interessieren. Das heißt, sie habituieren, also sie gewöhnen sich durchaus an Gebäude, an Straßen und an solche, an sonstige Strukturen, die wir Menschen haben. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich dann in einer ungebührlichen oder gefährlichen Weise für uns interessieren würden. Mhm. Also, dass man auf Wölfe schießen muss, um sie scheu zu halten, ist eindeutig ein Jägermythos.
Mhm. Das heißt, der Hornisgrindewolf zum Beispiel jetzt mal, wenn man den mal nimmt, der hat ja nun im Prinzip seit Jahren gelernt, dass so eine gewisse Nähe zu Menschen klar geht. Ja? Und wenn man sich dann auf ihn zubewegt, dann rennt er weg. Wäre es bei diesem Wolf überhaupt noch möglich, den zu vergrämen, also den wieder auf Abstand zu bringen?
naja, das wäre ein Versuch wert. Also Wölfe sind derart flexibel und derart individuell unterschiedlich, dass man das einfach versuchen müsste. Mhm. Sonst muss man das genau beobachten und wenn er die Distanz verringert, dann muss man sich halt darauf einstellen. Ne? Mhm. Aber auch in diesem Fall, sehr oft, das war auch in der holländischen Wiluwe letztes Jahr der Fall, mit dem,
Bram, der hieß Bram.
Bram, genau, den hat man so genannt. Da waren es vor allem Leute, die gute Fotos von dem Wolf haben wollten und die den so lange angefüttert mit Futter gelockt haben, bis er eben die Distanz tatsächlich verloren hat. Man konnte ihn aus nächster Nähe fotografieren, was aber auch dazu führte, dass er dann am Schluss sogar einen Knaben ins Gebüsch zerrte. Gott sei Dank haben die Eltern richtig reagiert und haben ihm den Wolf wieder abgenommen. Aber ja, den gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr. Also wenn sich Menschen... Also die Grundregel im Zusammenleben mit Wölfen ist, die Wege von Mensch und Wolf möglichst getrennt halten. Also den Wölfen nicht nachschleichen, nicht versuchen, sie am Menschen zu gewöhnen, damit man ein besseres Foto bekommt, sondern wirklich getrennt halten und bei Begegnungen nicht übermäßig freundlich reagieren, bitte. Also nicht das Jausenbrot mit dem Wolf teilen, das ist sicher keine gute Idee.
Das heißt, wenn Wölfe unsere Ortschaften streifen oder wenn die mal gesehen werden oder wenn die nachts in irgendeiner Videokamera auftauchen, dann bedeutet das nicht automatisch, wie es ja momentan aber verkauft wird, gerade in Österreich und in der Schweiz, Gefahr für die Menschen, sondern dann ist das einfach normal, dass Wölfe einfach mal den Weg kreuzen, den wir auch nutzen.
Wölfe sind relativ rationale Tiere. Das heißt, wenn die von A nach B und manchmal haben sie ziemlich weite Strecken vorzugehen, wenn die von A nach B gehen, nutzen sie meistens menschliche Verkehrswege wie Straßen und Eisenbahntrassen, was ihnen oft zum Verhängnis wird. Und da kann schon mal passieren, dass sie mitten durch ein Dorf laufen. Das ist, wie soll ich sagen, das kann dann auch für den Wolf sehr unangenehm werden. Man denke an den Wolf, der sich da in Hamburg verlaufen hat. Ne? Der hat sich nicht so verhalten, als wäre ihm das sonderlich angenehm, jetzt durch Hamburg Straßen zu hirschen sozusagen, sondern der wollte einfach weg und raus. Ne?
Der war im Panikmodus.
Ja, der war im Panikmodus und die Frau, die er verletzt hat, die versucht hat, ihm eine Tür aufzumachen aus diesem Einkaufszentrum, ist immer noch nicht ganz klar, wie er die verletzt hat, mit dem Zahn oder mit der Pfote. Das war auf jeden Fall kein Angriff, sondern der wollte einfach da raus. Ne? Wenig später haben die Polizei aus der Binnenalster rausgeholt und da war er ja ziemlich handsam. Ne? Der war froh, dass es endlich vorbei war.
Du musst dir mal vorstellen, der Wolf ist freiwillig in die Alster gesprungen. In so einer großen Panik war der. Ich kann mir vorstellen.
Ja, der wollte einfach weg.
Ja,
ne?
Ja.
Der hat keinen Weg aus der Stadt gefunden. Ähnliche Geschichte gibt es übrigens vor Jahren in Finnland, als zwei Männer an einem zugefrorenen Teich vorbeifuhren. Da war ein Hund eingebrochen, also haben sie mit einiger Vorsicht den Hund geborgen, haben ihn eingewickelt, haben ihn zum Tierarzt gebracht. Der war lammfromm, ne? Und der Tierarzt hat gesagt, und übrigens, das ist kein Hund, das ist ein Wolf. Ne?
Also, ausgewachsen?
Die haben den Wolf vom Ertrinken gerettet und der hat sich in dieser Situation überhaupt nicht gewehrt, genauso wie dieser Hamburger Wolf. Der hat sich dann retten lassen und hat sich dann wieder auf die Socken gemacht.
Ne? Richtig. Also als Ehrenrettung für die Frau, die hat den Wolf ja auch für einen Hund gehalten in diesem Einkaufszentrum.
Ja, eben, ja. Dachte ich mir. Ja.
Ich kann nicht ausschließen, dass mir das auch passieren würde, weil wer erwartet schon einen Wolf in einem Einkaufszentrum? Also von daher.
Ja, ne? Aber hat eben, er kein Schild umgehängt, wo Wolf draufsteht.
Aber man sollte sich eben halt auch einem fremden Hund tendenziell ja nicht so nähern. Ne?
Wenn man Na gut, wenn der Hund in Not ist,
dann
sollte man schon was tun. Ne?
Also retten auf jeden Fall, aber auf jeden Fall. Die hat sich ja wohl auch über ihn gebeugt und deswegen ist das ja dazu erst gekommen, durch diese ungewöhnliche Nähe, dass der Wolf sie verletzt hat. Man hat ja, haben wir ja auch eine extra Folge zugemacht, tatsächlich DNA gefunden in der Wunde der Frau. Aber es kann auch eben halt von dem Blut kommen, was an der Pfote war.
Ja.
Man wird es nie erfahren. Ja, solange die Frau sich nicht meldet.
Eine klare Geschichte von Abwehrverletzung.
Ja, also. absolut. Deswegen, und ich hoffe, dass es dem gut geht. Der ist ja nun besendert, wieder draußen, aber das Sendersignal ist abgebrochen, schon Ende Mai.
Ja, man weiß es nicht.
Nee. Manchmal tauchen die ja wieder auf. Ich habe mir sagen lassen von Leuten, die da durchaus Erfahrung haben, dass so Senderwölfe dann durch irgendwie, keine Ahnung, durch einen Riss oder irgendwo wieder auftauchen plötzlich. Ich hoffe das Beste.
Na ja.
Wir müssen nochmal auf den einen Mythos zu sprechen kommen, den hast du eben gerade schon angesprochen. Durch Abschüsse lernen Wölfe, dass menschliche Siedlungen und Tiere gefährlich sind. Mhm. Und da ist aktuell gerade, da sind gerade Jagdfunktionäre wie Herr Dammann-Tanke hier in Deutschland, die das immer wieder gerne als Rechtfertigung für Maximalforderungen wie Bestandsregulierungen hernehmen. Und erst diese Woche ist wieder in Niedersachsen genauso ein Zitat gefallen, und zwar aus dem grünen Landwirtschaftsministerium. Dort hieß es dann, wir möchten Nutztiere besser schützen, indem wir dafür sorgen, dass der Wolf wieder Angst vor dem Menschen bekommt. Das ist doch absurd, oder nicht?
Ja, es stimmt einfach nicht. Ne? Mhm. Wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, dass regelmäßiges Beschießen von Wölfen die nicht scheuer macht. Das kann schon sein. Aber sozusagen im Umkehrschluss zu behaupten, sie würden die Scheu vom Menschen völlig verlieren, wenn man nicht auf sie schießt, das ist Unsinn. Da gibt's, wie gesagt, in der Zwischenzeit ernstzunehmende wissenschaftliche Untersuchungen, die klar zeigen, dass dem nicht so ist. Also man sollte endlich aufhören, solche Behauptungen aufzustellen. Die dienen nur dazu, die Umgebung unter Angst zu halten. Und sind wir doch den Bewaffneten im Wald froh, dass sie gelegentlich auf Wölfe schießen. Die verhindern, dass uns demnächst die Wölfe die Haare vom Kopf fressen.
Ja, das hört man immer wieder von Jägern gerade, ne? Dass die mit solchen Mythen da.
Ja, das ist ein Rechtfertigungsmythos, und da können wir wirklich klar sagen, er stimmt nicht.
Aber dürfen wir den Jägern unter diesen Umständen unsere Natur überhaupt anvertrauen, wenn die unentwegt mit solchen Falschinformationen herkommen?
Ja, ich möchte jetzt nicht allzu jagdkritisch sein, aber es ist ja nicht nur in dem Gebiet, auf dem Gebiet der Fall, sozusagen die Idee, dass Jagd angewandter Naturschutz sei, stimmt einfach nicht. Jagd ist ein Wirtschaftszweig und ein Wirtschaftsfaktor, aber mit Naturschutz hat das nur sehr mittelbar zu tun, wobei ich nicht abstreiten möchte, dass manche Jäger viel tun für Habitatpflege, die dann zum Beispiel den Raufußhühnern wie den Auerhähnen ermöglicht, in gewissen Gebieten zu überleben. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass das nicht ganz uneigennützig ist, weil man dann den Auerhahn abschießen will. Ne? Das ist in Österreich immer noch erlaubt, in Bayern ja schon längst eingestellt. Zur Jagd wollte ich noch sagen, es ist eigentlich der Grundmythos der Jagd, dass in unserer Kulturlandschaft, wo die großen Beutegreifer fehlen, sich daher das Schalenwild, also das ist bei uns Reh, Hirsch und Wildschwein, vor allem in den Alpen auch die Gämsen, entsprechend zu stark vermehren würde, und daher müsste es von den Jägern reguliert werden. Jetzt erstens, wenn man diesen Mythos schon so vertritt, dann ist es eigentlich nicht einzusehen, warum gleichzeitig dieselben Jäger Wölfe abschießen wollen, ne? So routinemäßig. Mhm. Sie sollten sich eher von den Wölfen helfen lassen. Und zweitens gibt es gar nicht wenig wissenschaftliche Evidenz, die Auswirkung von menschlichen Jägern mit der Auswirkung von anwesenden Beutegreifern auf Beute verglichen haben. Und alle diese Untersuchungen kommen zum Schluss, ob das jetzt Nordamerika, Indien oder Europa ist, alle diese Untersuchungen zeigen, dass menschliche Jäger keineswegs sozusagen jene Ökosystemservices bieten können, die Beutegreifer bieten können. Also menschliche Jäger können natürliche Beutegreifer nicht ersetzen. Punkt.
Weil sie eben halt viel effektiver vorgehen bei ihrer Jagd, die Beutegreifer.
Weil sie anders vorgehen, weil die Wölfe zum Beispiel junge, alte, kranke, schwache nehmen, also eine andere Auslese machen. Und zumindest bei uns in Mitteleuropa geht es den Jägern doch hauptsächlich um Trophäenjagd. Das ist ein vollkommen anderer Auslesegedanke dahinter. Ne?
Du hast das Thema Kulturlandschaft eben schon kurz angesprochen. Kulturlandschaft und Wolf, auch ein Mythos. Da heißt es immer, das geht nicht. Wölfe brauchen echte Wildnis und große, unbebaute Flächen.
Ja, Wölfe brauchen das überhaupt nicht, nicht? Wölfe zeigen uns ja seit Jahrzehnten, dass sie mit der Kulturlandschaft in Mitteleuropa bestens zurechtkommen. Das Problem ist nur, dass die Bewohner und die Bewirtschafter der Kulturlandschaft, dass man für die nicht immer dasselbe sagen kann, nicht? Da steckt auch ein bisschen Floriani-Prinzip dahinter. Natürlich haben wir in Mitteleuropa, oder ich kann über Österreich reden, wo ich es genau weiß, wir haben weniger als 1% Wildnis in Österreich. Der Rest ist bis auf die höchsten Alpengipfeln rauf eigentlich Kulturlandschaft. Das heißt, wenn wir Wildtiere haben wollen, dann müssen wir sie in der Kulturlandschaft haben. Wenn wir dafür Reservate und Wildnis vorsehen würden, hätten wir keine Wildtiere. Und das gilt natürlich auch für den Wolf. Und das ist auch ein bisschen Floriani-Prinzip dahinter, weil ich erinnere mich noch an die Aussagen vom Reinhard Messner zum Wolf. Ja, ja, Wolf ist schon gut, aber doch nicht in Südtirol, der gehört nach Sibirien. Ne? Gott. Natürlich wollen wir den Wolf schützen, aber doch bitte nicht bei uns. Ne? Mhm. Also, wobei man dazu sagen muss, dass gerade in unserer Kulturlandschaft mit den notorisch zu hohen Populationen von Rehen, Rothirschen und, also Rothirsch ist in Deutschland ein schwieriges Kapitel, aber Rehe und Wildschweine, wobei die Populationen sind deswegen zu hoch, nicht weil sie mir nicht gefallen, sondern weil sie zum Beispiel den Waldumbau verhindern. Momentan wäre es dringend notwendig, dass sich die Wälder rasch umbauen, unter anderem durch Naturverjüngung. Und das funktioniert in Gebieten mit zu hohen Rehdichten nicht, weil die Rehlein fressen gern die Keimlinge der Laubbäume weg und das, was überbleibt, ist bestenfalls die Fichte und die wollen wir eigentlich nicht mehr haben. Also das ist der Hintergrund. Die Gesamtökologie verlangt geringere Dichten von diesem Schalenwild, wie man so schön sagt. Und da könnte Wolf dabei helfen. Die Jagd hat genau den gegenteiligen Effekt, weil es immer mehr Jäger gibt, Freizeitjäger, muss man sagen, wird auch dieses Schalenwild immer mehr überhegt, damit die eine Beschäftigung haben. Ich will gar nicht sagen, damit die was zum Schießen haben, das ist oft gar nicht der Punkt, sondern das verleiht dieser Zunft einfach die Bedeutung, die sie gerne hatten.
Die Wölfe könnten also tatsächlich einen positiven Impact haben auf die Waldverjüngung, wenn man sie denn ließe, ne? Wenn man sie in Ruhe ihre Arbeit machen ließe. Weil
naja, wir leben gerade, und das sollte man sehr ernst nehmen, wir leben in einer Zeit, wo wir ernsthaft die Renaturierung angehen müssen. Es gibt ja eine EU-Richtlinie dazu. Bis 1. September müssen die EU-Staaten ihre Vorhaben nach Brüssel gemeldet haben. Dazu zählt die Extensivierung der Landwirtschaft, die Wiedervernässung der Moore, den Flüssen wieder mehr Raum zu geben. Das heißt, sozusagen mit dieser Renaturierung, das dient ja nicht nur dazu, die Biodiversität zu unterstützen oder damit die paar Wölfe, die bei uns leben, eine Freude haben, sondern das ist ja gleichzeitig eine effiziente biogene Maßnahme sozusagen, um gegen Überschwemmungen, gegen Dürren, gegen allzu große Hitze etc. Und es ist eine wichtige Maßnahme, um zusätzlich CO2 abzupuffern, also eine wichtige Klimamaßnahme. Das gehört alles zusammen und in diesem Zusammenhang braucht es wieder große Beutegreifer wie den Wolf. Ne? Mhm. Nicht überall, nicht? Der Wolf in der Wiener Innenstadt wird nicht wahnsinnig viel bringen, aber da geht er eh nicht viel hin. Geht auch kaum nach Berlin rein, wie ich gehört habe.
Ja, sehr selten.
aber wenn man wirklich, und das ist das Gebot der Stunde, die Wälder umbaut von Fichtenplantagen, die brechen ja eh von selber zusammen und brennen ab, auf naturnahe Wälder, die dann auch die Klimaänderung sozusagen erhalten und zum Teil abpuffern können, dann können wir uns durch den Wolf helfen lassen. Da gibt es ja auch entsprechende Ergebnisse aus Nordostdeutschland, wo klar gezeigt wurde, dass bei einigermaßen naturnaher Waldwirtschaft Wölfe die Kosten der Waldbewirtschafter entsprechend senken können, weil einfach die Bewirtschaftung dann dieser Wälder leichter wird und weil Wölfe doch bis zu einem gewissen Grad das Verhalten von Pflanzenfressern wie diversen Hirscharten und Rehen so lenken können, dass sich die Schäden minimieren. Also wie gesagt, wenn man das im Kopf hat, dann bringt der Wolf auch ökonomisch mehr, als er kostet. Nicht? Die paar tausend Schafe, die im Jahr in Mitteleuropa an den Wolf gehen, sind natürlich ein paar tausend Schafe zu viel. Aber wenn man nur das im Kopf hat, das ist komplett daneben. Nicht? Wenn man die anderen Ökosystemleistungen von Wölfen oder anderen Beutegreifern rechnet, dann sind die eher im ökonomischen Plus, nicht nur im ökologischen.
Dann lassen wir uns doch helfen von den Wölfen, von den großen Beutegreifern.
Sage ich doch.
Ja. Mal gucken, ob das ankommt irgendwann. Es hält sich noch sehr, sehr eindrucksvoll ein weiterer
Mythos. Nein, das kommt doch deswegen nicht an, weil von den Medien nur immer die toten Schafe und die verzweifelten Bauern transportiert werden, aber nicht die ökologischen Vorteile und die Ökosystemservices. Das kommt auch bei den Medien schlicht und einfach nicht an. Ne?
Man könnte ja diese Anzahl der toten Schafe auch noch verringern, wenn man die Präventionsmaßnahmen noch verstärken würde, zum Beispiel. Ne?
Zum Beispiel.
Ja. Okay. Aber wir wissen das. Hoffentlich kommt das bei den Leuten, die diese Entscheidung fällen, auch mal an.
Ne? Naja, es ist so, dass Wölfe sind gekommen, um zu bleiben. Also ich weiß, dass du mir jetzt eine Frage stellen willst, die da in die Richtung geht. Aber stimmt es nicht, dass jeder Wolf ein Wolf weniger ist, der Schafe reißt?
Genau.
Natürlich, natürlich. Mhm. Und würden wir die Wölfe wieder ganz ausrotten, dann hätten wir das Problem unter Anführungszeichen überhaupt nicht mehr. Aber das schließt sich politisch und ökologisch aus. Es glaubt doch niemand, dass in Mitteleuropa trotz sich verschärfender Verfolgung jetzt Wölfe sich wieder ausrotten lassen. Erstens gibt es einen starken politischen Willen dagegen. Die Mehrheit der Mitteleuropäer ist immer noch milde pro Wolf. Also das darf man nicht vergessen. Und zweitens ist es technisch auch nicht ganz so einfach, Wölfe wieder auszurotten. Und ethisch ist es sowieso völlig daneben. Also das bedeutet, auch in den Alpen, auch in Bayern wird man damit lernen müssen, mit Wölfen zu leben. Und wenn man einen Wolf, der jetzt durchzieht und ein paar Schafe reißt, abschießt, das kann man schon machen, aber der nächste Wolf kommt ganz bestimmt nicht. Und wenn die Schafe dann wieder ungeschützt auf der Weide stehen, dann liegen halt die nächsten Schafe nicht. Also irgendwann wird man vielleicht durch Erfahrung lernen, was geht und was nicht geht. Ich habe nie gesagt, dass man nie und unter keinen Umständen auf Wölfe schießen darf, aber Schießen als Routinemaßnahme zur Regulation von Wolfspopulationen ist aus vielerlei Gründen einfach Wahnsinn und bringt nichts. Also man sollte schon langsam das Hirn einschalten, auch wenn es darum geht, mit großen Beutegreifern zu leben.
In Bayern wird gerade darüber diskutiert, da arbeiten die Behörden gerade am Managementplänen. Da geht es auch um diese sogenannten Weidezonen. Und da heißt es ja immer wieder, dass Herdenschutz auf Almen nicht umsetzbar ist. Aber es gibt ja durchaus Erfahrungen aus Projekten und Studien, die genau das widerlegen. Also das ist ja möglich, seine Schafe auch in großen Höhen zu schützen, oder?
Ja, natürlich. Das macht man im italienischsprachigen Teil der Südalpen. Im Trentino zum Beispiel funktioniert es ganz gut, die Bildung großer Herden und die Behirtung. Zum Teil funktioniert es in der Schweiz, dort wo man sich das antun will. Es gab auch 4 Pilotprojekte, die über einige Jahre gelaufen sind in Tirol. Obwohl Tirol sogar per Landesregierungsbeschluss beschlossen hat, dass praktisch keine Alm in Tirol schützbar sei, haben die 4 Pilotprojekte das Gegenteil gezeigt. Also dort, wo man behirtet hat mit Hunden und die Schafe geführt hat, hat man keine Schafe verloren und die Schafe waren auch gesünder als Schafe, die einfach so auf der Alm stehen. Mhm. Also es geht, wenn man will. Der Aufwand ist natürlich groß. Mhm. Das ist eine Kulturtechnik, die man wieder lernen muss. Und Hirten kosten Geld. Mhm. Hunde kosten natürlich auch Geld. Das darf man nicht vergessen. Aber man muss sich entscheiden, wollen wir Weidewirtschaft in den Almgebieten, dann müssen wir das wieder ins Auge fassen. Es gab ja viele, viele Gebiete in Europa, wo Wölfe nicht weg waren und wo man trotzdem Schafwirtschaft betrieben hat. Ob das am Balkan war oder in den Karpaten, ist das bis heute so. Und da sieht man einfach keine Schafherden ohne Hirte und ohne Hund. Hm. Und daran wird man sich wieder gewöhnen müssen. Nicht? Das ist ein politischer Aushandlungsprozess, aber wenn man es nicht tut, sozusagen, die Alternative wird jetzt in Österreich versucht, nicht? Wo man in Kärnten und in Tirol besonders seit einigen Jahren versucht, den Wolf ausgerottet zu halten, indem man buchstäblich jeden Wolf, der die Grenze überschreitet, abschießt. Also, ja. Das sollte man wissen, bevor man übrigens einen Urlaub in Kärnten plant. Das ist eins der schlimmsten Gebiete in Mitteleuropa, was das Killen von geschützten Wildtieren betrifft. Das heißt, das kann man bis zu einem gewissen Grad machen, aber man kriegt sogar unter diesen Bedingungen es nicht hin, sozusagen, wie heißt es in Bayern, eine Weidezone zu schaffen, die wolfsfrei ist, weil der nächste Wolf kommt, wie gesagt, ganz bestimmt. Mhm. Und wenn das ein junger, wandernder Wolf ist, der versucht, irgendwo eine Partnerin, einen Partner zu finden, dann macht er das möglichst unauffällig und vergreift sie mit einiger Wahrscheinlichkeit wieder an ungeschützten Schafen. Also den Weidetierhaltern vorzugaukeln, dass man mit so einer rigorosen Abschusspolitik die Weidetiere schützen kann, das ist eigentlich, ist eigentlich totale Irreführung. Man lässt sie im Regen stehen, beziehungsweise nicht im Regen, sondern in der Dürre, wie es jetzt in Österreich ausschaut, wird das Vieh zum Teil jetzt schon von den Almen genommen, weil der Wolf da oben umgeht, sondern weil es nicht geregnet hat und einfach kein Futter für die Tiere mehr wächst. Wenn man die ganzen Probleme der Weidetierhaltung, besonders in den Alpen, sich vor Augen führt, dann kommt man zum Schluss, dass der Wolf noch das geringste Problem ist.
Ich habe gerade gelesen, dass in diesem Jahr 2026 in Österreich bis Anfang August mindestens 24 Wölfe behördlich getötet wurden. Das ist mehr als im gesamten Vorjahr. Das heißt, die Tendenz ist wirklich stark steigend. Und das übrigens bei einer Gesamtpopulation von, ich glaube letztes Jahr war das, ne, 2025, von 121 genetisch nachgewiesenen Wölfen.
Das waren genetisch nachgewiesene Wölfe, ja. Das heißt, wahrscheinlich gab es ein paar mehr, aber die Fakt ist, dass man diese Wölfe ein Jahr später nicht mehr nachweist. Das heißt, die Zahlen, die du genannt hast, das heißt, in den letzten 3 Jahren wurden in Österreich, vor allem in Kärnten, offiziell an die 80 Wölfe abgeschossen. Und wir wollen gar nicht wissen, was an illegalen Abschüssen erfolgt ist. Also die legalen Abschussmöglichkeiten haben die Schleusen für den illegalen Abschuss geöffnet. Tatsächlich, das ist keine Ausrottungspolitik, sondern man verfolgt einfach die Politik, den Wolf ausgerottet zu halten. Mhm. Das sind ja lauter Wölfe, die vor allem aus Italien, aus der Schweiz oder von sonst wo reinwandern. Und die wir dann abschießen. Also es ist eigentlich aus vielerlei Gründen völlig indiskutabel. Und das wird das Problem auch nicht lösen. Man hat sich von Seiten des Mainstreams, der Landwirtschaft und der Politik in diese Gasse verrannt. Und man findet da jetzt nicht mehr raus. Und ich warne davor, dass Deutschland sich ein Beispiel an Österreich nimmt. Also das ist nicht die Art und Weise, wie wir nachhaltig miteinander zurechtkommen werden.
Mhm. Es heißt ja immer, dass die Wölfe sich unkontrolliert vermehren. Das heißt, es muss eingegriffen werden. Das heißt, es ist auch bei uns in Deutschland seitens der Jagdverbände. Wir müssen die Bestände regulieren, weil sie sich sonst unkontrolliert vermehren. Das ist ja auch ein Mythos.
Also Wölfe sind keine Rehe, die haben eine ganz andere soziale Organisation. Das stimmt, dass Wölfe, wenn man von den bestehenden Rudeln ausgeht, eine hohe Vermehrungsrate haben, potenziell bis 30% im Jahr. Da ist aber noch nicht berücksichtigt, dass natürlich Jungwölfe im ersten Lebensjahr hohe Mortalität haben. Also die 30% Vermehrungsrate erreichen die nie. Andererseits sozusagen haben Wölfe etwas, was man dichteabhängige Regulation nennt. Das heißt, die Rudel besetzen ja ein Territorium. Also etwa, man kann bei mittlerer Nahrungsdichte etwa von 6 Wölfen auf 300 Quadratkilometer ausgehen. Und diese 300 Quadratkilometer werden von der Rudel verteidigt. Das heißt, das nächste Rudel wird auf Distanz gehalten und Durchwanderer werden im Wesentlichen abgehalten. Das heißt, es ist für Durchwanderer sehr gefährlich, da reinzugehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie vom Rudel aufgenommen wird, gering ist, gibt es auch, aber ist gering. Die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass sie zu Tode kommen. Diese hohe Vermehrungsrate bewirkt, dass sich Wölfe relativ rasch in die Fläche verbreiten. Das sehen wir in Europa. Nicht? Vor 10 Jahren gab es kein Rudel in Holland. Jetzt sind es um die 10 oder so. Das sind schon wieder mehr geworden. In der Veluwe vor allem. Aber lokale Wolfsdichten bleiben dann auf diesem Wert stehen und man sollte jetzt sich nicht davor fürchten, sondern man sollte auf Rudelbildung setzen, man sollte die Rudel nicht stören und man sollte sie mit einem guten Herdenschutz konfrontieren, dann hat man einen Effekt, dass nämlich die Wölfe lernen, dass Schafe und andere Weidetiere keine leichte Beute sind. Und dann bilden sich Traditionen raus, dass sie hauptsächlich von den ohnehin sehr häufigen Wildtieren wie Rehen leben. Und das wollen wir eigentlich nicht. Mhm. Die Wolfsdichten, also diese 6 Wölfe pro 300 Quadratkilometer, reichen auch nicht aus, um etwa Rehe auszurotten. Also dafür sind es wieder viel zu wenige Wölfe. Das heißt, wenn jetzt die Jagd sagt, wir müssen dieses unkontrollierte, das ist ein sehr verräterisches Wort, ne? Mhm. weil die ganze Natur ist unkontrollierbar, also müssen wir Menschen sie kontrollieren. dieses unkontrollierte Wachstum von der Jagd beschränkt werden, indem man eben Jungwölfe abschießt zum Beispiel, dann führt das dazu, dass man Rudelstrukturen stört. In der Schweiz hat man es ja versucht, relativ rational zu machen. Also zum Beispiel einen Anteil der Jungwölfe, die jedes Jahr einem Rudel entspringen, abzuschießen. Das Problem ist nur, dass der Wolf kein Marschall hat. Das heißt, was man in der Schweiz dann wirklich produziert, ist massenweise Abschuss von Elterntieren. Das heißt, man zerstört in der Schweiz, also der Vorsatz war ja löblich, nicht? Man nimmt nur ein paar Jungtiere und das Rudel wird geschont, aber es klappt nicht. Und in dem Moment, wo man die Rudelstruktur zerstört, hat man automatisch den Effekt, auch dafür gibt es gute wissenschaftliche Daten, dass die Verluste an Weidetieren steigen. Also es ist ein bisschen kontraproduktiv, aber wenn man einfach, angenommen, man beschließt, man nimmt dann die Jahresreproduktionsquote weg, das heißt, wir schießen in einem bestimmten Gebiet 20% der Wölfe jedes Jahr ab, was passiert ist, es bilden sich nie stabile Rudel und nie entsprechende Traditionen und die Weidetierverluste bleiben immer hoch. Ein Beispiel dafür ist übrigens Frankreich, ne? Da wo man das seit Jahren praktiziert. In der Zwischenzeit gibt es wesentlich mehr als 1000 Wölfe in Frankreich. Man schießt mindestens 10% pro Jahr davon ab und man hat aber ziemlich hohe Verluste an Weidetieren. Also das bringt nichts. Das ist einfach eine sehr uninformierte Strategie und beruht auf diesem Hausverstandsschluss. Nicht? Wenn ich einen Teil der Wölfe abschieße, habe ich weniger Druck auf die Weidetiere und genau das stimmt nicht.
Klingt aber logisch für Leute, die sich nicht auskennen, die wollen das gerne glauben und natürlich. Die lassen sich hinters Licht führen. Das ist natürlich auch schade, ne? Dass man da mit der Gutgläubigkeit der Menschen so spielt. Das kommt ja häufig aus Jägerkreisen, genau dieses Argument, ne? Kommt aus Jägerkreisen. Wir müssen den Bestand klein halten, damit wir weniger Risse haben. Wie du sagst, wissenschaftlich längst widerlegt. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal bei ganz vielen Leuten ankommt, dass wir alle begreifen, dass es genau andersrum ist.
Wie gesagt, ich bin keiner, der sagt, man darf nie auf Wölfe schießen. Das kann aus guten Gründen sein, dass ich sage, in dem Gebiet will ich jetzt keine Wölfe, zum Beispiel in der Vorstadt von irgendwo. Ne? Aber dann schieße ich nicht einfach, also ohne Unterscheidung, auf irgendwelche Wölfe und erwische meistens die falschen, unter Anführungszeichen. Sondern wenn das wirklich nötig ist, dann müsste man ganze Rudel rausnehmen. Das weiß man auch nicht schön. Aber das kann man unter Umständen machen.
Nicht? Aber das ist dann aber auch nichts für Hobbyjäger. Ich glaube, da müssen dann echte Experten ran.
Ja. Richtig, weil da muss man schon wissen, wie es geht. Ein Jäger sollte ansprechen können, worauf er schießt. Nicht? Und wenn er nicht weiß, ob das jetzt der Rüde ist, das Weibchen oder ein Jungwolf, dann sollte er bitte nicht darauf schießen.
Also zumindest in Deutschland hat der Wolf bisher nicht stattgefunden in der Ausbildung der Jägerinnen und Jäger. Und von daher, denke ich mal, haben die sich auch ganz schön viel vorgenommen hier, wenn sie jetzt glauben, sie können und werden Wölfe schießen. Abgesehen davon, dass das ja immer noch rechtswidrig ist in Deutschland, ist es auch schwer umzusetzen. Und wir sehen ja auch, das ist ja die Erfahrung der ersten Wochen, unter dem neuen Bundesjagdgesetz, dass es eben halt viele Jäger gibt, die sagen, sie machen da einfach auch nicht mit. Ne?
Naja, es ist sauber überhaupt nicht umzusetzen. Das heißt, man macht damit mehr Schaden als Nutzen und kann sich aber dann als großer Wolfsjäger profilieren. Ne? Das ist ja sozusagen sehr gut fürs Macho-Image, wenn man sich mit einem toten Wolf dann präsentiert. Ne?
Ja, die glauben ja auch noch, sie dürfen die behalten und ausstopfen lassen. Ne?
Das ist, in Österreich ist das so. Ja. In Österreich ist das so. Das ist ein weiterer Skandal am Rande. Ne? Die Abschussverordnungen der Bundesländer sehen vor, dass sich der Schütze den Wolf behalten darf. Das heißt, wir haben es in Österreich mit gratis Trophäenjagd auf geschützte Wildtiere zu tun. Und das ist völlig inakzeptabel. Ne?
Absolut.
Aber es scheint den meisten egal zu sein.
Ich hoffe, dass wir das hier in Deutschland eingefangen kriegen. So erste Ansätze gab es ja auch schon, dass Jäger Wölfe behalten wollten, aber da wird ja jetzt zumindest ermittelt da die Staatsanwaltschaft schon in einem Fall.
In Deutschland ist man zum Teil etwas rationaler und vor allem etwas besonders sozusagen nördlich des Weißwurst-Äquators. Ich rede jetzt nicht über Bayern, sondern eher über die nördlichen Bundesländer Deutschlands mit protestantischem Kulturhintergrund, wo man gesetzliche Bestimmungen zum Teil noch für verbindlich erachtet, sogar wenn es um den Wolf geht. Nicht? In Österreich und in Bayern scheint man sich nicht besonders darum zu kümmern.
Aber Niedersachsen ist momentan auf einem nicht so schönen Weg, hast du vielleicht mitbekommen. Da ist man jetzt ja gerade dabei, diese Schnellabschussverfügungen 6 Wochen geheim zu halten, aus shady Gründen. Da ist die Rede von Sicherheit für die Jagdausübungsberechtigten und davon, dass die Abschüsse effizient und ohne Störung durchgeführt werden
das
sollen.
Ist ja.
Und das ist Niedersachsen protestantisch, ja?
Also und das geht zum Beispiel auch nicht, weil dieses Zurückhalten von Informationen eigentlich am demokratischen System komplett widerspricht. Ne?
Ja, und es gibt jetzt auch so vermehrt, liest man das so ein bisschen in den Kommentarspalten, dass jetzt so die Mimimis so sprechen, so nach dem Motto, hätten die Verbände nicht alle Abschussverfügungen weggeklagt, dann bräuchte es sowas nicht. Ne?
Und das ist Unsinn, ja.
Das ist ein ganz kleiner Reminder. Es gibt Gesetze in einem Rechtsstaat und die sind nicht verhandelbar. Und ich möchte bitte darauf Wert legen, und das geht adressiert an all die Menschen, die sich dazu jetzt auch gerade bei Facebook und so geäußert haben. Gesetze sind Gesetze und daran wird sich gehalten. Das gilt auch für Niedersachsen und das hat nichts mit den Verbänden zu tun. Wenn die Verbände Abschussverfügungen einkassiert haben lassen durch Gerichte, dann aus gutem Grund, weil sie rechtswidrig waren. Und das muss einfach in die Köpfe rein. Und da finde ich, ist es auch unsere Pflicht, diese Sachen vor Gericht zu bringen.
Ja, und ein Kaviat noch, es gibt auch wissenschaftliche Evidenz, die zeigt, dass sozusagen die Möglichkeit, Wölfe und andere Wildtiere legal abzuschießen, nicht etwa die illegalen Abschüsse zurückdrängt, sondern im Gegenteil die illegalen Abschüsse nachzieht. Das heißt, wenn Wölfe offiziell abgeschossen werden dürfen, dann werden auch mehr Wölfe als vorher illegal abgeschossen. Das darf man nicht vergessen.
Ja, darüber haben wir in diesem Podcast auch schon mal gesprochen. Schön, dass du das nochmal erwähnst. Ganz wichtig, dass natürlich die illegalen Abschüsse da noch oben drauf gerechnet werden müssen. Ja, und von den allerwenigsten werden wir ja je erfahren. Es gibt ein weiterer Mythos, der gerade neu aufkeimt oder der gerade neu aufgekommen ist. Und da geht es um das Thema Wolf und Wissenschaft. Und da gab es zuletzt ein großes Missverständnis. Und du hast darüber, glaube ich, auch geschrieben bei Facebook zum Thema Wolf. Laut dem bekannten italienischen Wolfsforscher Luigi Boitani reichen für ganz Deutschland 2 Rudel, um die Art nicht zu gefährden. Demzufolge würde für Österreich maximal 1 Rudel reichen, damit die Art nicht ausgerottet wird. Wie kam es zu diesem Narrativ?
Das hat irgendjemand behauptet auf den unsozialen Medien. Das hat Luigi Boitani mit Sicherheit gesagt.
Okay, also das können wir so festhalten, das hat er nicht gesagt.
Nein, also der ist Teil dieser Big Predator Group, dieser großen europäischen. Und die, wenn man die fragt, dann ist die Mindestzahl der Rudel für den österreichischen Alpenraum sozusagen die untere Grenze für den guten Erhaltungszustand, den wir ja vertraglich erreichen müssten, sind mindestens 40 Rudel. Mhm. Also, dass Boitani gesagt hätte, 2 Rudel in Deutschland oder so ähnlich, das schließe ich mal aus.
Es gibt noch ein weiteres Narrativ, was sich hartnäckig hält. Ich weiß nicht, wie oft du damit konfrontiert wirst. Ich sehr oft. Und zwar unterstellt man uns, Wolfsschützern, Wolfsfreunden, dass wir damit Geld verdienen. Also, dass man mit dem Wolf richtig gut Geld verdient.
Das ist eine Unterstellung, die man dem Naturschutz allgemein immer wieder macht. Was natürlich auch Unsinn ist, weil ich kenne nur Leute, die sich engagieren, die ihre Zeit und zum Teil auch ihre Mittel da reinbuttern. Und ich kenne noch niemanden, der mit Wildtierschutz wirklich reich geworden wäre. Dass NGOs wie zum Beispiel die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe oder auch der WWF oder sonstige NGOs darauf angewiesen sind, Spenden zu lukrieren, das ist schon klar. Aber diese Spenden dienen ja nicht dazu, dass einzelne Leute reich werden, sondern dass man sich als Anwalt der verfolgten Wildtiere generieren kann, sprich, dass man entsprechende Rechtsverfahren finanzieren kann, dass man Leute unterstützt, um dahin zu fahren, dorthin zu fahren, sich das anzuschauen, dass man Monitoring unterstützt. Also dazu unterstellen, Tierschutz bzw. Artenschutz wäre ein Geschäftsmodell, ist schlicht und einfach infam und dient nur dazu, diese Leute zu diffamieren.
Tja, Kurt, ich danke dir an dieser Stelle für dieses wirklich klare und wissenschaftlich fundierte Gespräch. das hoffentlich viel Licht ins Dunkel bringt und vielen Leuten ein Lichtlein aufgehen lässt, weil irgendwie gefühlt hat es in der letzten Zeit wieder stark zugenommen mit den ganzen Falschinformationen.
Ja, man, wie gesagt, man sollte vor allem im Kopf behalten, dass es vermutlich gar nicht so viel bringt, auf jeden diesen einzelnen Mythos immer wieder sachlich zu antworten, weil diese Mythen sozusagen einem Teil eines Glaubenskampfs sind. Das heißt, man muss eher an den Weltanschauungen arbeiten, man muss am Respekt, man muss schauen, dass mehr Respekt vor der Natur besteht etc. In dem Zusammenhang hätte ich übrigens noch einen Buchtipp.
Oh ja, bitte.
Es ist gerade gekommen, es war Adam Wymers, ein englischer Nature Writer, der uns sogar 2023 besucht hat, in Ernstbrunn vorbeigeschaut hat. 2022, glaube ich, war es, als in Slowenien ein Jungwolf besendet wurde, das Lavč. Und der ist dann über die österreichische Grenze, über Kärnten, über Italien wieder zurück ins östliche Oberitalien und hat dort eine Familie gegründet. Und der Adam hat sich die Mühe gemacht, den gesamten Weg dieses Wolfes nachzuwandern. Und er hat mit allen Leuten gesprochen, die er dort getroffen hat, hat zum Teil bei den Bauern, bei den Schäfern etc. gewohnt, gelebt und hat eins der sensibelsten und schönsten Bücher zum Wolf geschrieben, die ich je gelesen habe. Und zwar auch, weil er jene Leute, die den Wolf hassen bzw. den Wolf loswerden will, nicht einfach beschimpft, sondern weil er sie zu Wort kommen lässt und weil man sogar für die Leute ein bisschen Verständnis erwirbt. Das heißt, ich denke, es ist ein Buch, das wirklich bewirken kann, dass man ein bisschen mehr Verständnis füreinander entwickelt, ohne dass man jetzt den Standpunkt des anderen einnehmen muss. Ne?
Wir verlinken dieses Buch bitte in den Shownotes. Ganz wichtig, schick mir bitte den Link dazu, weil
ich schicke dir den Link.
Da bin ich super gespannt drauf und ich verlinke in den Shownotes auch noch weitere seriöse Fachliteratur zum Thema. Und für alle, die tiefer einsteigen wollen, ich empfehle euch auch Kurt Kotraschalls Bücher Der Wolf und Wir und Warum Hunde uns zu besseren Menschen machen. Diese beiden Bücher verlinken wir natürlich auch. Und für euch gilt auch wie immer, wenn euch diese Folge geholfen hat, die Debatte etwas nüchterner zu sehen, gebt sie gerne weiter an Leute, die noch im Mythos-Dickicht stecken und an solche, die es längst wissen, aber immer wieder vergessen. Also liked, teilt, abonniert und kommentiert bitte den Wolfs-Podcast. Das hilft uns ungemein bei unserer Arbeit. Kurt, wir haben viel zu tun weiterhin und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du sehr, sehr viel um die Ohren hast und sehr engagiert bist. Trotzdem tausend Dank für die Zeit, die du dir immer wieder nimmst für den Wolfs-Podcast. Ich weiß das maximal zu schätzen und die Hörerinnen und Hörer auch. Also tausend Dank.
Ja, danke dir für das schöne Gespräch.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war der Wolfs-Podcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.